SWR 2 aktuell.
Mit Sabine Hackländer, guten Abend. Und darum geht es in der kommenden halben Stunde. CDU, CSU im Umbruch. Zur Stunde wählt die Unionsfraktion ihre neue Führung und stellt damit die Weichen für die Zukunft der Union. Dazu gleich ein Gespräch mit unserem Berlin-Korrespondenten. SPD im Glück. Die neuen SPD-Abgeordneten sind im Bundestag angekommen. Wir geben einen atmosphärischen Einblick. Und baden-württembergische Ansichten, wie die grün-schwarze Koalition in Stuttgart die Auswirkungen der Bundestagswahl einschätzt. Doch zunächst nach Berlin. Der Druck wächst auf Armin Laschet. Und das ist wahrscheinlich noch diplomatisch ausgedrückt. Die Unzufriedenheit über die Wahlschlappe am Sonntag flackert in Statements und Interviews einzelner Unionspolitiker immer wieder auf. Mal auf den schlechten Zustand der Union allgemein zielend, wie beim sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer, mal direkt auf den Kanzlerkandidaten, wie bei der rheinland-pfälzischen Landespolitikerin Ellen Demuth, die gar den Rücktritt Laschets forderte. Zur Stunde sitzt die CDU-CSU-Fraktion zusammen, um unter anderem einen neuen Fraktionsvorstand zu wählen. Laut Kompromissvorschlag offenbar zunächst für ein halbes Jahr. Christopher Jenert in Berlin. Welche Bedeutung hat denn diese Wahl für die Machtverhältnisse in der Union?
Das kommt sehr stark darauf an, wie die Union weiter aufgestellt ist, beziehungsweise ob sie in der Opposition landet oder ob sie Regierungspartei wird. Also wenn sie Regierungspartei wird, ist der Fraktionschef für die gesamte Union nicht so bedeutend, als wenn man in der Opposition sitzt. Dann ist nämlich der Fraktionschefposten für die Union der einzige große, hohe Posten, den sie in Berlin zu vergeben hat. Und da überlegt man sich natürlich genau, an wen dieser Posten geht. Also wie viel Macht darin steckt und was das für ein Signal ist, das hängt am Ende davon ab, wie man sich dann auch selber sieht, also Opposition oder Regierung.
Trotzdem scheint es ja so ein kleines Kuddelmuddel oder einen kleinen Streit darum zu geben, wer es denn jetzt werden soll oder vielleicht auch gerade deshalb. Es hieß ja zwischendurch, es gäbe neben dem amtierenden Fraktionschef Brinkhaus noch weitere prominente CDU-Politiker, denen eben Ambitionen auf das Amt nachgesagt werden. Welche Kandidaten sind das denn und was würde Ihre Nominierung bewirken?
Also Fakt ist zunächst, dass es momentan noch keine offiziellen Bewerber gibt. Das wurde eben auch bekannt gegeben. Momentan hat sich nur Ralf Brinkhaus gemeldet. Wer sonst aber, naja, hinter verschlossenen Türen sozusagen schon angemeldet hat, dass man zumindest Interesse besitzt, das ist Jens Spahn, der Gesundheitsminister, auch jemandem, dem man in der Union zutraut, diese Union in die Zukunft zu führen, als, naja, in Anführungszeichen, junges Unionsmitglied. Man hat Friedrich Merz, auch er wäre mit Sicherheit gerne Fraktionschef und auch Norbert Röttgen. Und da merkt man, das sind alles auch Männer, die gerne CDU-Chef geworden wären. Wie gesagt, jetzt sind sie noch nicht aufgestellt. Wenn sie sich aufstellen, dann könnte das tatsächlich nochmal für einen größeren Streit sorgen. Und dann, je nachdem, wer da gewählt wird, wäre das natürlich auch ein Signal in Richtung Laschet.
Aber selbst wenn es jetzt nicht zu einer Kampfkandidatur käme und also nur Ralf Brinkhaus quasi als einziger Kandidat gewählt würde, wäre ja das ja schon etwas, was, sagen wir mal, dem Wunsch Armin Laschets entgegenspräche. Der hatte sich ja dafür ausgesprochen, erstmal kommissarisch jemanden zu benennen, auch wenn es Ralf Brinkhaus gewesen wäre, aber nicht für ein ganzes Jahr. Jetzt kommt es eben anders. Kann man also diese Wahl eines neuen Fraktionschefs entgegen Laschets ausdrücklichen Wunsch als Indiz für seine stückweise Entmachtung werten?
Zunächst muss man es mal werten als Wunsch der Fraktion. Also das wurde auch deutlich. Die Fraktion hat eben den Wunsch, dass man in geordnete Verhältnisse geht, dass man sich aufstellt. Auch in der Fraktion gibt es eine gewisse Unruhe und da hat man sich eben auch nochmal eindringlich gewünscht, dass man da einen Chef wählt und diese Verhältnisse zumindest ordnet. Also es ist aber natürlich auch ein Signal in Richtung Laschet, der gesagt hat, also bitte Ralf Brinkhaus, wenn, dann nur als Übergangskandidat. Das ist aber was wiederum die Fraktion und Ralf Brinkhaus nicht wollen. Die wollen eben ganz oder gar nicht. Das ist sozusagen die Erzählung dahinter. Aber natürlich ist es auch ein Fingerzeig in Richtung Laschet, um ihm zu zeigen, du hast hier momentan nicht die Macht über die Fraktionen, bekomm erstmal alles andere auf die Reihe. Also es ist beides. Es ist der Wunsch und es ist aber auch ein Signal.
Laschet also tatsächlich so ein bisschen im Wackelstatus. Was wäre denn eigentlich, wenn er angesichts dieser für ihn gerade doch recht schlechten Ausgangslage selbst hinschmeißen würde?
So sieht es momentan noch nicht aus. Also eine Kunst in der Union, sowohl in der Fraktion als auch in der Partei, war lange Zeit, dass man sich gut selbst beherrscht. Also Laschet möchte ja noch die Möglichkeit nutzen, eine Jamaika-Koalition anzuführen, auch wenn man momentan über die Wahrscheinlichkeit, dass das auch so eintritt, wenig sagen kann. Aber man will sich natürlich nicht komplett unattraktiv machen für Grüne und FDP. Und insofern will man erstmal zumindest die Verhältnisse wahren, wie sie sind. Also auch Laschet wird jetzt vermutlich nicht sofort hinschmeißen. Also das wird erstmal nicht passieren. Aber wenn sich dann herauskristallisieren würde, nein, mit der Bundesregierung wird es nichts, dann wird Laschet, zumindest hat hier keiner so viel Fantasie, er wird keine Opposition anführen, dann wird er hinschmeißen oder man wird ihm sehr deutlich sagen, dass es doch jetzt Zeit wäre zu gehen. Aber solange die Möglichkeit besteht, eine Bundesregierung zu stellen, solange wird Laschet vermutlich auch erstmal noch bleiben.
Informationen und Einschätzungen unseres Berlin-Korrespondenten Christopher Jenert. Also mögliche Unklarheiten und Rangeleien in der Unionsfraktion. Da liegt der Gedanke nahe, dass Ähnliches derzeit auch in der CSU-geführten Münchner Staatskanzlei passiert, wo ein verhinderter Kanzlerkandidat namens Markus Söder das Sagen hat. SWR-Landeskorrespondentin Eva Lell. Man kann sich kaum vorstellen, dass der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef in der aktuellen Situation die Füße stillhält. Und tatsächlich hat er heute Nachmittag nach der konstituierenden Sitzung der CSU-Landesgruppe in Berlin nochmal sehr deutlich gemacht, wie er die Sache sieht, nämlich folgendermaßen.
Wir haben ein Wahlergebnis, das kann man nicht uminterpretieren oder umwünschen, wie es ist. Es ist zunächst mal so. Das hat man zu akzeptieren. Das ist, finde ich, eine Grundregel der Demokratie. Man muss auch jeder selber dann seine Verantwortung definieren, die er dabei hat. Ich kann nur eines sagen. Die besten Chancen, Kanzler zu werden, hat derzeit Olaf Scholz, eindeutig.
Also, das Wahlergebnis muss angenommen werden. Ist das die nächste Illoyalität gegenüber Armin Laschet, die wir hier zu hören bekommen haben?
Markus Söder hat ja schon gestern nach dem CSU-Vorstand und auch im CSU-Vorstand bei der Sitzung gesagt, es geht jetzt nicht darum, dass die Union einen Regierungsauftrag habe, es gehe nur noch mal um Gespräche. Und klar, wäre es aus Sicht von Armin Laschet besser, Markus Söder würde so etwas nicht sagen, aber da ist die CSU eben selbstbewusst. Und wenn man das Ganze aus einer bayerischen Sicht heraus sieht, hat Markus Söder wenig zu verlieren. Anders als Armin Laschet kann er zurück nach Bayern. Er wurde ja gar nicht Richtung Berlin geschickt sozusagen. Und in Bayern, die nächste große Aufgabe für Markus Söder ist die Landtagswahl in 2 Jahren. Und da könnte es sogar von Vorteil sein, wenn die Union in der Opposition sitzt in Berlin. Insofern kann Markus Söder jetzt relativ frei dafür sorgen, in der Union zu einer guten Position zu kommen.
Wie einig ist man sich denn überhaupt innerhalb der CSU, was die Verantwortung für die Wahlniederlage angeht und auch das, was in Zukunft geschehen soll? Gibt es möglicherweise auch Stimmen, die CSU-eigene Fehler ausmachen bzw. Markus Söder verantwortlich machen?
Also Markus Söder allein macht niemand in der CSU verantwortlich. Natürlich wird es auch in der CSU so gesehen, dass die Hauptverantwortung beim Kandidaten lag. Gestern hinter verschlossenen Türen beim CSU-Vorstand ging es sehr deutlich und sehr klar gegen Armin Laschet. Oder er wurde dafür verantwortlich gemacht für das Ergebnis. Was allerdings schon gesagt wird, ist, dass das Berliner CSU-Personal nicht gerade auch zu einem Wahlerfolg beigetragen hat. Namentlich wurde da erwähnt Horst Seehofer, der ja jetzt aufgehört hat. Und was man durchaus hört, womit sich aber keiner zitieren lässt, ist, dass die Sticheleien Söders gegen Laschet durchaus geschadet haben. Man hört Kritik an Söder, dass er zu sehr als in einer One-Man-Show agiert, dass die CSU zu wenig Köpfe habe, die mit Themen verbunden sind, Stichwort Soziales, Stichwort Umwelt. Aber dennoch ist Markus Söder unangefochten in der CSU.
Zum Berliner CSU-Personal gehört ja nun auch Alexander Dobrindt, der jetzt gerade wieder neu gewählt worden ist als CSU-Landesgruppenchef. Zieht die CSU für sich denn irgendwelche eigenen Konsequenzen oder geht die Erneuerungsdebatte, die jetzt gerade anfängt, durch die CDU zu laufen, völlig an der bayerischen Schwesterpartei vorbei?
Nein, das hat Markus Söder schon auch durchaus angekündigt. Er will eine Basistour machen, er will Regionalkonferenzen abhalten und mit der Basis ins Gespräch kommen. Er will mit den Arbeitsgemeinschaften sprechen. Was er aber auch gesagt hat, Er will seinen Modernisierungskurs beibehalten, gegen alle Kritik. Er hat ja schon nach der Landtagswahl gesagt, die CSU müsse weiblicher, moderner, jünger und ökologischer werden. Und was er gestern schon gesagt hat, egal was er von der Basis hört, er wird bei diesem Kurs bleiben, denn Klimaschutz und Umwelt nennen nach einer Umfrage 40% der Wahlberechtigten in Bayern als das wichtigste Thema. Und deshalb will er jetzt bei der Basis für diesen Kurs werben. Gegen auch die Leute, die sagen, mit diesem Grünkurs macht die CSU Werbung für die Grünen und verprellt ihr eigenes Kernklientel, die Landwirte, die Wirtschaft, das Handwerk.
Kümmern durch die Wortmeldungen der letzten Stunden, Tage noch mal ein bisschen besser absehen, welche Zukunftspläne der CSU nun auf Bundesebene vorschweben?
Naja, wie gesagt, also Markus Söder zumindest dürfte es relativ entspannt sehen, sollte die CSU mit der CDU in Berlin in Opposition gehen müssen. Allerdings kursieren ja gerade Gerüchte, dass CDU-Abgeordnete gerne möchten, dass Markus Söder Jamaika-Verhandlungen für die Union führt. Dazu hat der CSU-Chef gerade auch Stellung genommen. Er hat gesagt, er kennt diese Berichte und er ordnet das der allgemeinen Nervosität in der CDU zu. Aber gleichzeitig hat Söder auch eine Art Bewerbungsrede gehalten, indem er gesagt hat, die CSU-Fraktion, die CSU-Landesgruppe ist handlungsfähig, Dobrindt ist gewählt und sie hätten schon eine Matrix für mögliche Verhandlungen und hat sich da als stabiler Anker in dieser sehr aufgeregten CDU gegeben. Und im Moment steht es ja nicht an. Jetzt wird ja erstmal bezüglich der Ampel sondiert. Je nachdem, was mit Armin Laschet passiert, wäre natürlich Markus Söder auch in Berlin jemand, der sagt, ich bin für die Union da. Ich kann für euch verhandeln.
Informationen von unserer Bayern-Korrespondentin Eva Lell. SWR2 aktuell die Zeit 18.16 Uhr. Neben der Union haben natürlich auch andere Fraktionen ihre Arbeit aufgenommen, darunter die Sozialdemokraten, die heute einen Einstand mit Superlativen hinlegten. 53 Abgeordnete mehr, davon über die Hälfte neu und mit der doppelten Anzahl ostdeutscher Abgeordneter im Vergleich zur letzten Legislaturperiode. Alles in allem eine deutlich verjüngte und weiblichere SPD-Fraktion. Berlin-Korrespondent Georg Schwarte war kurz vor der Sitzung im Bundestag dabei.
Reichstagsgebäude, Plenarsaalebene, da stehen sie und staunen, die neuen Gesichter der SPD.
Ja, ist schon krass erstmal. Also überhaupt von draußen natürlich wieder das Gebäude zu sehen, reinzugehen und gefragt zu bekommen am Eingang, sind sie auch neue Abgeordnete, und die Frage mit Ja zu beantworten, ist schon cool.
Tim Klüssendorf, 30 Jahre, Direktkandidat aus Lübeck, einer von 53 neuen SPD-Abgeordneten. Die Fraktion 206 Mitglieder stark, heute die erste gemeinsame Sitzung im Plenarsaal des Bundestages. Lauter besondere Momente, auch für ihn, den Fraktionschef Mützenich.
Es ist ein besonderer Moment. Wir haben eine Fraktion, wo mehr als die Hälfte der gewählten Abgeordneten neu in der SPD-Fraktion sein wird. Ein Durchschnittsalter von etwa 45 Jahren.
Er ist älter und er wird bleiben als Fraktionschef. Gestern schon der treue Schwur des Kanzlerkandidaten, der diesem Mützenich demnächst im Bundestag als Kanzler gegenüber sitzen möchte.
Ohne ihn hätten die Parteivorsitzenden und ich, der Generalsekretär, das gar nicht geschafft. Also ein guter Mann. Und den brauchen wir da.
Da, auf dem Fraktionsvorsitz. Eigentlich, heißt es, habe er gar keine Lust mehr gehabt, nachdem er 2019 nach dem plötzlichen Aus von Andrea Nahles den Job übernahm. Heute ist seine Lust für ihn kein Thema.
Ja, ich wundere mich immer, dass Leute über meine Lust nachdenken. Ich trete für den Fraktionsvorsitz an und dann werde ich meinen Beitrag dazu leisten, dass Olaf Scholz Kanzler der Bundesrepublik Deutschland wird.
Morgen wollen Sie den Fraktionschef wählen. Heute also ein erstes Kennenlernen, Sitzplatzsuche im Reichstag. Eine Fraktion bildet sich neu und auch der Politprofi Kevin Kühnert, Ex-Juso-Chef, SPD-Bundesvize. Er steht vor dem Plenarsaal, schaut an die Decke und ist ehrlich ergriffen.
Also erstmal ist das persönlich ein ganz bewegender Moment. Da kann man irgendwie noch so viel Erfahrung rund um das politische Berlin haben, aber jetzt als Abgeordneter heute in diesen Plenarsaal zu gehen, also wer da nicht angefasst ist, der ist echt, der hat Nerven aus Drahtseilen.
Nadja Stammer, Anfang 30, Direktkandidatin aus Leipzig. Gerade holt sie sich ihren Vorläufer. zukünftigen Abgeordnetenausweis. Olaf Scholz wird Kanzler, sagt sie. Und sie Teil der Regierungsfraktion.
Ich glaube, hier kommt insgesamt mit allen Neuen, die hier antreten, sehr viel Schwung in die Bude und das tut doch gut.
Schwung kommt in die Bude. Schon diese Woche wollen die SPD mit Grünen und FDP sondieren. Die Einladung steht, sagt Mützenich, der weder Lust noch Vergnügen hat an Inszenierung. Er bittet alle jetzt um Ernsthaftigkeit. Mützenich hat noch die Szenen vor Augen, als FDP, Grüne und Union 2017 bei danach gescheiterten Sondierungen abends auf dem Balkon der Parlamentarischen Gesellschaft Hof hielten.
Beide kleinen Parteien müssen sich klar darüber werden, dass das Schauspiel, was sie vor 4 Jahren hier manchmal auf Balkonen absolviert haben, nicht den Aufgaben gerecht wird. Umso mehr hoffe ich, dass wir dann auch schnell zueinander finden.
Heute findet die neue SPD-Fraktion zueinander und Kevin Kühnert glaubt an die Ampel, an Scholz und merkt, dass auch für ihn als Bundestagsabgeordneter heute eine neue Zeit beginnt.
Man spürt einfach die Verantwortung auch. Ja? Also es klingt billig, aber weil allein der Ort durch seine ganze Aufmachung einem schon vermittelt, was für eine irrwitzige Verantwortung man jetzt die nächsten Jahre trägt. Und das sickert gerade ein.
Der Bericht von Georg Schwarte aus Berlin. Schauen wir nach Stuttgart. Dort sollte heute Mittag eigentlich eine Pressekonferenz der grün-schwarzen Landesregierung zur Bildungspolitik stattfinden. Das war tatsächlich auch so, aber im eigentlichen Zentrum des Interesses stand dann doch ein anderes Thema. Sie ahnen es, die Bundestagswahl. Zum Zuge bei dieser PK kamen 2 Koalitionspartner mit denkbar unterschiedlichen Ansichten und doch auch einigen Gemeinsamkeiten, zum Beispiel was die Vorliebe für schwarz-grüne Bündnisse plus X angeht. Aus Stuttgart berichtet Phyllis Kükrekoll.
CDU-Landeschef Thomas Strubel gibt sich nachdenklich.
Wir haben auf breiter Front verloren. Und das müssen wir auch selbst kritisch hinterfragen.
Doch die Aufarbeitung muss warten. Auf Forderungen nach personellen Konsequenzen, wie sie die Mittelstands- und Wirtschaftsunion heute gestellt hat, geht der CDU-Landeschef nicht wirklich ein.
Dass wir das Wahlergebnis selbstverständlich im Bund selbstkritisch aufarbeiten müssen, eine Analyse machen müssen, das ist ja ganz klar. In Baden-Württemberg sind wir seit der Landtagswahl unterwegs. Es wird jetzt auch unter Leitung der Generalsekretär eine entsprechende Kommission geben. Da können wir uns mal intensiv auch damit beschäftigen, wie werden wir in der CDU noch besser.
Und das im kommenden Jahr. Im Superwahljahr sei dafür keine Zeit. Jetzt gehe es erstmal darum, im Gespräch für die nächste Regierungsbildung zu bleiben. Armin Laschet habe hierfür das volle Vertrauen und noch mehr.
Wir haben die Erwartung, dass diese Gespräche mit dem Ziel einer Jamaika-Koalition dann auch geführt werden. Also auch die Erwartung an den Parteivorsitzenden.
Strobel ist sich mit Ministerpräsident Kretschmann einig. Baden-Württemberg mache vor, wie es gehen könne. Hier stelle man sich der Aufgabe, den Klimawandel abzuwenden. Es sei schlicht notwendig zu handeln, so Kretschmann.
Der Druck kommt aus den Verhältnissen selber des Klimawandels. Und ich will mal so sagen, der Koalitionsvertrag von Baden-Württemberg ist dafür eine gute Blaupause.
Auf keinen Fall könne Baden-Württemberg ein Vorbild für die Regierungsbildung in Berlin sein, sagen SPD und FDP im Land einhellig. Beide wollen naturgemäß in der nächsten Bundesregierung mitbestimmen. Die grün-schwarze Wirtschafts- und Finanzpolitik könne da aber nicht als Vorbild dienen, findet FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rühlke.
Es wird mit der FDP keine Steuererhöhungen geben. Es wird mit der FDP keine Aufweichung der Schuldenbremse geben. Und eines wird es ganz sicher auch nicht geben in Berlin, nämlich eine Blaupause des baden-württembergischen Koalitionsvertrages. Wir brauchen in der Bundeshauptstadt nicht auch noch eine Inflation von Staatssekretären.
Nur nicht grün-schwarz abkupfern, sagt auch SPD-Chef Andreas Stoch. Man müsse sich aufeinander zubewegen, auch bei den Themen, die bei vorherigen Gesprächen strittig waren.
Jetzt geht es darum, in sehr vertrauensvollen Gesprächen die Gemeinsamkeiten zu erörtern und rauszufinden, ob die Gemeinsamkeiten tragen. Ich glaube, es macht keinen Sinn, jetzt rote Linien zu formulieren. Jamaika ist vor 4 Jahren genau daran gescheitert, dass ständig auf dem offenen Markt darüber gesprochen wurde, was geht und was nicht geht. Deswegen glaube ich, sind alle gut beraten, jetzt zusammenzusitzen und vertrauliche Gespräche zu führen.
Ja, Ja, und auch in Rheinland-Pfalz drehte sich in der Landespolitik heute vieles um die Bundestagswahl und ihre Auswirkungen. Eine davon ist, dass die rheinland-pfälzische CDU-Vorsitzende Julia Klöckner ihren Posten nach 10 Jahren an der Spitze des Landesverbandes aufgibt. Angekündigt hatte Klöckner das bereits gestern Abend. Heute erklärte sie sich nochmal in einer Videoschalte mit den insgesamt 36 rheinland-pfälzischen Kreisverbänden und warb für kreative Vorschläge bei ihrer Nachfolge. Hören wir kurz rein.
Unser Blick geht in Richtung nächste Landtagswahl in 5 Jahren und sich da aufzustellen. Ich werde nicht antreten als Spitzenkandidatin für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Wir haben gestern darüber gesprochen, wie wir möglichst breit die Partei, die Basis auch einbinden wollen. Dass unsere Kreisverbände bis 29. oder 28. Oktober uns dann bitte auch ihre Vorschläge melden. Und da geht es um auch ein Gesamttableau. Wer sitzt im Landesvorstand? Wer ist Beisitz? Dass wir auch junge Frauen, junge Männer, dass wir auch vielleicht mal unkonventionell nach rechts und nach links gucken. Was sind die Köpfe für uns, die auch in der Mitte der Gesellschaft sind?
Soweit also Julia Klöckner, die als rheinland-pfälzische CDU-Spitzenkandidatin nun mit ihrem Rückzug vom Parteivorsitz die Konsequenzen für das schlechte Abschneiden der CDU im Land übernimmt. Einen ersten Interessenten für das Amt gibt es allerdings auch bereits, den stellvertretenden rheinland-pfälzischen CDU-Chef und Landtagsfraktionsvorsitzenden Christian Baldauf. Er sei bereit, hier Verantwortung zu übernehmen. Der Weg der Erneuerung, den Klöckner eingeleitet habe, sei die einzig richtige Route, so Baldauf. Und so viel sei auch noch gesagt zur Zukunft Klöckners. Sie unterlag zwar in ihrem Wahlkreis Kreuznach dem SPD-Kontrahenten Joe Weingarten, zieht aber dennoch über die Landesliste ihrer Partei in den Bundestag in Berlin ein. SWR aktuell, die Zeit, 18.25 Uhr. Zum Schluss kommen wir noch zu einem ganz anderen Thema, in einer ganz anderen Zeit, nämlich den 60er Jahren. Damals fehlten in Deutschland massenhaft Arbeitskräfte, weshalb die damalige Bundesregierung ein sogenanntes Anwerbeabkommen mit der Türkei vereinbarte. Ein Grund, warum Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute im Ruhrgebiet zu Besuch war. Dort würdigte er den 60. Jahrestag der türkisch-deutschen Vereinbarung. Aus Essen berichtet Olaf Biernat.
Als der Bundespräsident mit seiner Ehefrau Elke Büdenbender in der schwarzen Limousine vorfährt, stehen die Arbeiter vor der Friedrich-Wilhelms-Hütte in Mülheim-Spalier. Der Chef der Stahlgießerei führt das Präsidentenpaar durch die Produktion. Live erleben sie, wie ein riesiger Kranhaken gegossen wird von türkischen Mitarbeitern. Dabei hob Frank-Walter Steinmeier hervor.
Wir sind hier in einem Gussbetrieb, auch deshalb, weil wir zeigen wollen, die Arbeit. Das war über lange Zeit der große Integrationsfaktor. Und wie wir eben gesehen haben, in den ersten Gesprächen mit Mitarbeitern gehört haben, hat diese Bedeutung nach wie vor nicht verloren.
Mit Migration kennt sich die Stahlhütte aus. 45% der Mitarbeiter haben einen Migrationshintergrund, die meisten von ihnen einen türkischen. Auch Mohammed Afidan, der 19-Jährige, ist Auszubildender.
Mein Opa, er kam damals vor 60 Jahren nach Deutschland, hat hier ein paar Jahre gearbeitet, hat meinen Vater dann mitgenommen. Also ich bin damit groß geworden. Und Arbeit wird bei uns groß geschrieben. Das hat uns sehr, sehr viele Türen ermöglicht. Ein besseres Leben, besseres Unterkunft, alles.
4 Millionen Menschen waren als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen, vor allem in Industrieregionen wie dem Ruhrgebiet. Die ersten Anwerbeabkommen wurden bereits in den 1950er Jahren geschlossen mit Italien, Spanien oder Griechenland. 1961 kam die Türkei dazu. Der Bundespräsident würdigte die Verdienste von allen. Sie
haben mitgeholfen, die Wirtschaft in einer dynamischen Zeit mit aufzubauen, in einer Zeit, in der Arbeitskräfte in Deutschland fehlten. Menschen, die dieses unser Land im Laufe der Jahre auch vielfältiger und offener gemacht haben, dazu auch wirtschaftlich stärker.
Auch wenn einige Gastarbeiter aus der Türkei wieder in ihr Heimatland zurückkehrten, blieben viele andere in Deutschland und holten ihre Familien nach. Ihr Privat- und Arbeitsleben dokumentiert eine besondere Ausstellung im Ruhrmuseum in Essen, die der Bundespräsident ebenfalls besuchte. Zu sehen sind 120 großformatige Fotos des türkischen Fotokünstlers Ergun Çayatay. Er hat eine der umfangreichsten Bildreportagen von türkeistämmigen Einwanderern gemacht.
Ich bin sehr angetan von dieser Ausstellung. Ich weiß, dass Sie jetzt schon viele Zuschauer hier in Essen gefunden hat. Und sie wird noch zwei weitere Stationen in Hamburg und Berlin in Deutschland machen, bevor sie dann in viele Stationen der Türkei geht und dort hoffentlich auf genauso großes Interesse stößt wie bei uns.
Der Bundespräsident verschwieg aber nicht, dass es an der einen oder anderen Stelle in der Gesellschaft Probleme bei der Integration gab und gibt. Umso mehr müsse man die Leistung der Gastarbeiter würdigen, damit Integration noch besser gelinge. Das sehen auch viele Menschen im Ruhrgebiet so.
Ja, natürlich. Wir konnten ja froh sein, dass wir die damals gekriegt haben.
Ich finde, sie sind eine ganz große Hilfe gewesen und nach wie vor. Es gibt ja viele Berufe, die ein Deutscher gar nicht mehr ausführen will. Und gerade unsere ausländischen Mitbürger sind ein ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor und auch ein ganz wichtiger Arbeitsfaktor in unserer Republik und Gesellschaft.
Zum Abschluss seiner Reise besuchte Frank-Walter Steinmeier mit seiner Frau noch einen türkischen Fußballverein in Bochum. Dort hob er hervor, wie wichtig Sportvereine als Integrationsfaktor sind.